Und wartest du auch noch auf deinen brennenden Busch? Wartest du auch noch, dass Gott dich ruft auf spektakuläre Art und Weise, wie er es bei so vielen anderen Menschen getan hat? Oder was stimmt einfach nicht mit dir?
Hey Podcast-Freunde, willkommen zu Voices of Life, dem Podcast mit Themen rund um den apostolischen Glauben im 21. Jahrhundert. Lasst uns drüber sprechen, was euch interessiert, hier auf Voices of Life.
Hallihallo, wir sind wieder da und auch heute wieder ohne unseren Kollegen Justin. Und das letzte Mal haben wir ihm schon vergeben. Können wir das heute auch nochmals tun?
Aber natürlich.
Aber noch ein Wort vielleicht an dich, Bruder Justin. Wir wollen das nicht 490 Mal machen. Nach Möglichkeit nicht so oft. Okay, das heißt also auch heute werden wir keinen Schriftvers vortragen oder vorgetragen bekommen, denn wir warten immer noch auf den Vers von Bruder Justin. Und da lassen wir nicht locker übrigens. So,
genau.
Aber heute geht es nicht um Bibelverse und heute geht, da vielleicht doch schon, aber es geht nicht um Bibelverse auswendig lernen und es geht auch nicht um Vergebung, das hatten wir das letzte Mal. Wir wollen heute für euch ein knackiges Thema, knackig, vielleicht auch kurz für euch vorbereiten und ich übergebe einfach mal das Wort an meinen Kollegen, sonst höre ich nicht mehr auf zu schwätzen.
So, kein Problem. Wir starten damit einfach mal rein, wie du auch den brennenden Busch erwähnt hast, das ist ja so eine Geschichte, die kennt ja irgendwie jeder. Ja, die hat man schon mal irgendwie gehört, ja, Mose und sein brennender Busch, wie Gott ihn da beruft, er zieht die Sandalen aus, fällt nieder, ja, hier, wow, Gott spricht zu ihm direkt aus dem Busch, Mose, du bist es. Du bist der Auserwählte sozusagen. Du wirst mein Volk Israel befreien. Und da kann schnell der Gedanke aufkommen, okay, das heißt, je größer die Aufgabe ist, die ich für Gott tue, desto größer wird auch meine Berufung. Und wenn das nicht passt, sorry, dann ist dein Dienst einfach klein. Ja, wenn da kein brennender Busch ist, kannst du eigentlich den Dienst auch gleich an den Nagel hängen. Ist gelaufen. Aber dem ist eben nicht so.
Ich kenne einen Kollegen, der hat, ich weiß nicht wirklich warum, ich glaube eigentlich eher nicht, weil er dachte, damit mein Ruf groß wird oder so, aber der hat sich dann irgendwann mal gedacht, ah, da den Busch im Garten, ich zünde ihn jetzt mal an.
Wenn du da bist und dir diese Folge anhörst.
Bitte melde dich, wir wollen wissen, wer das ist.
Der ist dann übrigens auch gut runtergebrannt, ja.
Ach was?
Nein.
Ja, ja, aber ich weiß nicht, was da der Gedanke war, aber ja, ich kenne das auch, man erwartet ja irgendwie, wenn jemand sowas da hatte, dass so ein Ereignis da passiert ist, dann wird das halt auch ein unglaublicher Überflieger für den Herrn sein und eigentlich kann man auch nur dann ein richtiger Überflieger für den Herrn sein, wenn sowas Großes passiert ist. Also der Punkt, den du sagst, ich wollte das nur erzählen mit dem brennenden Busch, weil ich auch so lachen musste, während du geredet hast, weil ich daran denken musste, als Erklärung auch noch dafür. Aber ja, um zurück zu dem Punkt zu kommen, ich kenne solche Gedanken generell in verschiedenen Bereichen, dass man irgendwie auf ein großes Zeichen wartet von dem Herrn. Ja, also zum Beispiel auch, wenn es dann um Partnerwahlen oder so, aber da wollen wir mal ein anderes Mal auch noch drüber sprechen, geht, dass man ja auf große Zeichen wartet oder große Erscheinungen, was aber auch irgendwie verständlich ist. Also es kommt oft ja aus sehr guten Absichten heraus, weil man sich denkt, ja okay, ich möchte auch im Willen Gottes sein und ich möchte auch nicht einfach auf eigene Faust jetzt was machen oder irgendwas anfangen, um mir einen Namen zu machen, ne? So wie Moses, der hat ja nicht angefangen, um jetzt als großer Prophet und Leiter Israels rauszukommen. Und umgekehrt.
Er dachte schon am Anfang.
Am Anfang, oder? Genau. Aber ich glaube, genau sowas, daraus hat er bestimmt auch gelernt oder hat sich bestimmt über die ganzen Jahre über sich selbst geärgert, kann ich mir vorstellen. Wir lesen da so wenig drüber.
Ja, er ist wohl demütig gewesen und was er daraus gelernt hat, wahrscheinlich schon, indem er nämlich dem Herrn ein paar Mal gesagt hat, nee, ich kann nicht, ich stotter, genau. Ich kann nicht reden, da und dies.
Im negativen Sinne.
Und jetzt wollte er dann gar nicht mehr. Ja. Ja.
Und Gott ihn trotzdem berufen hat. Ja. Das finde ich ja auch so verblüffend dann. Also die Vorstellung einfach, da ist ein brennender Busch. Gott redet zu dir aus diesem Busch und sagt dir, du bist es, geh. Dann zu sagen, nee.
Das ist verrückt.
Nee,
das
Herr, ist echt, nee, mach ich nicht.
Ja.
So was?
Also als Außenstehende denken wir uns natürlich wieder gleich, wenn ich das gewesen wäre, in dem Fall, ich hätte sofort ja gesagt. Und schon ertappe ich mich selbst wieder. Und denke mir, wirklich, hättest du dann wirklich sofort ja gesagt? Aber in der Vorstellung schon.
Ja, weil ich glaube, es ist auch immer so in der Vorstellung, ja, das ist so ein riesiges Ereignis und wow, da werde ich so überwältigt sein und dann wird das perfekt sein und gefühlt wie so eine perfekte Hochzeit stellt man sich dann vor, ja, und ich bin dann am Altar und ich weine da gerade und ein Licht scheint auf mich und dann kommt die Stimme Gottes und redet zu mir. Ja, und es muss auch genau so sein, aber es ist oftmals eben nicht so und trotzdem ist der Ruf Gottes valide. Es ja. muss nicht dieses Spektakuläre sein, um einen Dienst dann zu bestätigen sozusagen, sagen, ja okay, das war so großartig und herrlich und Gott kann nicht auf andere Weise zu mir reden, nur weil er es bei anderen vielleicht so gemacht hat. Mhm. Es muss nicht auf dieselbe Weise geschehen. Dieser Vergleich ja. untereinander finde ich ja. immer ganz gefährlich, wenn man das dann, klar, man, es ist schön, die Geschichten zu hören, wie Gott andere berufen hat, aber man merkt vor allem eines, finde ich, bei diesen Geschichten und auch wenn man in der Bibel liest, es ist immer individuell. Gott macht es nicht auf dieselbe Weise bei jedem gleich, bei jedem Menschen, weil jeder individuell auch ist in seiner Verhaltensweise, in seinem Dienst, was er dann noch hat.
Ich denke, was auch wichtig ist zu verstehen, ist, natürlicherweise erregen ja solche, ich sag mal, auffällig besonderen Ereignisse viel mehr Aufmerksamkeit. Ja? Also solche Geschichten sind ja natürlich die Geschichten, die man erzählt.
Ja.
Ist ja klar, weil da ist ja auch was Spektakuläres passiert, irgendwas Besonderes oder Inspirierendes und so weiter. Und dadurch wird davon geredet und eigentlich nur oder tendenziell immer nur von solchen besonderen Geschichten geredet. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch viele andere Geschichten gibt, wo es viel weniger spektakulär abgelaufen ist und sich eher natürlich gefügt hat, die Dinge. Und das sollte einfach auch klar sein, dass nicht alles immer so spektakulär ist wie in den Geschichten, die man erzählt, weil die sind halt einfach so viel erzählt, weil die so spektakulär sind. Ah, sorry,
ja, dumm, ein.
Dumm ausgedrückt, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja. Ich glaube auch, um einen Dienst zu starten, braucht es nicht zwangsläufig den Ruf Gottes. Für manche Dienste, glaube ich, auf alle Fälle, aber für sogenannte Laiendienste, wie wir sie ganz gerne nennen, also Dienste, die jetzt auch nicht ein geistliches Amt voraussetzen. Beispielsweise, du hilfst im Social-Media-Team oder du begrüßt Leute an der Tür oder du hilfst, die Gemeinde zu reinigen oder vielleicht sogar am Sound hilfst du oder an der Technik. Das sind aus meiner Sicht keine Dienste, wo du einen Ruf Gottes brauchst, sondern da ist eine Not und diese Not wird durch einen Dienst ausgefüllt. Ja, da wird man gebraucht, da werden helfende Hände gebraucht und dann kann Gott dadurch eben wirken und dir auch das Herz dafür geben, hey, guck mal, da kannst du helfen. Ja, du kannst es vielleicht noch nicht alles, aber du kannst da hineinwachsen. Und während gearbeitet wird, während getan wird, während gedient wird, dann kann eben Gott auch auf Größeres dich auch berufen, also Größeres natürlich ehrlicherweise in menschlichen Augen, weil das ist auch immer so, klar, aus unserer Sicht, ja, der Predigerdienst ist so ein großer, aber wenn du jetzt irgendwie am Sound hinten bist und dich um die Technik kümmerst, ach sorry, der Dienst ist halt klein und mickrig. Mhm. Aber da gibt es aus meiner Sicht keine Unterschiede, weil jeder Dienst ist wichtig. Die Gemeinde ist ein Leib und jede Gliedmaße ist wichtig.
Ja. Es ist, ich denke, auch wichtig generell, wie wir alle, die wir irgendetwas in der Gemeinde machen, was für ein, jetzt kommt wieder ein Buzzword, was für ein Mindset wir haben, also was für eine Einstellung wir zur Arbeit haben.
Ja.
Und ich habe keine Ahnung, wer das mal gesagt hat oder wer es genau war. Ich glaube, es war Kennedy, der damals, John F. Kennedy, der NASA besuchte. Da gibt es so eine Anekdote, der NASA sich mal anschaute, besuchte und dann hat er dort einen Hausmeister gesehen, der gerade gereinigt hat, irgendwas sauber gemacht hat. Und dann hat er ihn gefragt, hey, lieber was weiß ich, was machst du hier, was ist deine Aufgabe? Und er hat gesagt, ich bringe jemanden zum Mond.
Ja.
Das, so in der Richtung ungefähr, also Wortlaut habe ich jetzt nicht mehr drauf, aber sowas in der Richtung. Also er wusste, ja gut, er ist jetzt kein Ingenieur, er ist jetzt kein Raketenwissenschaftler und so weiter, aber die Raketenwissenschaftler, die wollen auch mal auf eine saubere Toilette und dies und jenes und er kümmert sich darum oder die in der Kantine arbeiten, dass sie was zu essen kriegen und dass die sich nicht darum kümmern müssen, sondern ihre Aufgabe machen müssen oder können. Und so ist es auch bei uns in der Gemeinde. Du kannst jetzt die Arbeit so sehen, ja, ich putze nur.
Ja.
Nein, sondern du kannst sagen, ja, ich gewinne Seelen für den Herrn. Ich arbeite für den König aller Könige.
Das war ja auch
und so weiter.
Das Prinzip der Diakone, ne? Die hatten da ja so viel zu tun, wie es scheint, und dann so viele Probleme in den Ohren mit unfair dies und das. Und dann haben die gesagt, okay, das ist nicht gut, dass die Apostel, die Leute, die eigentlich predigen und dass die Gemeinden jetzt aufbauen sollen und das Wort verkündigen sollen, sich darum kümmern. Und, und die mussten entlastet werden, und sonst wäre es auch nicht gegangen.
Ja.
Es brauchte diese Diakone, diese Leute, die einfach gesagt haben, ich entlaste die, ich kümmere mich um diese Sachen.
Ja, wobei da schon ein kleiner Unterschied noch war, dass sie nämlich Leute, dass es hieß, sucht Männer, die Weisheit haben und vor allem voll des Heiligen Geistes sind. Also nicht ihr kennt jemand,
also es war,
weil die ein bisschen mehr gemacht haben, als nur Essen zu verteilen.
Ja, auch schlussendlich, oder so,
die haben auch gelehrt und sind rausgegangen. Genau. Unter anderem haben wir dann den Stephanus, glaube ich, war einer davon, der da auch raus ist und evangelisiert hat und diesen jenes. Also da
das war noch wichtig.
Also deswegen, es gibt verschiedene Aufgaben und Tätigkeiten, wo eine gewisse geistliche Reife Voraussetzung ist, klar. Aber es kann auch sein, dass der Herr jemanden ruft, obwohl die Person die geistliche Reife zu dem Zeitpunkt noch nicht hat, dass der Ruf Gottes schon da ist. Dann darf man das natürlich nicht überstürzen und sofort dann in Amt und Würden treten wollen, sondern einfach sich dem Prozess, den der Herr erwählt, sich den treu hingibt. Und treu ist in allem, was man gerade in dem Moment zu tun hat oder was der Herr einem gibt zu tun, bis man dann wirklich in dem Ruf arbeitet oder in dem Ruf hineinkommt. Aber hier, wie gesagt, die wurden erwählt, es waren Diakone, und da gab es dann schon Anforderungen, das sehen wir dann hinterher auch im Titusbrief, in Timotheus und so weiter, die Anforderungen an die Diakonen weiter. Und das war für die dann auch schon irgendwo noch mit drin. Also kleinere Unterschiede gibt es dann natürlich schon, aber es ist nicht unbedingt alles spektakulär.
Ja, aber was ich eben, genau, weil das fand ich spannend, du hast es jetzt ja auch gerade gesagt, die wurden letztendlich ausgewählt und auch natürlich eingesalbt, also von den Aposteln dann, ne? Also was ich meinte, aber nur es war nicht so, dass jetzt große Stimmen Gottes kamen und gesagt haben, und dich berufe ich als Diakon und dich oder sowas, ne?
Ja.
Sondern das war geführt vom Heiligen Geist natürlich, aber ja, es war nicht so eine große Story, die jetzt hier auch nicht niedergeschrieben ist, also...
Ich erinnere mich an einen großen Propheten im Alten Testament, der mehr getan hat als sein Vorgänger, der als mächtiger Prophet auch unter den Israeliten gesehen wird, und zwar Elisa. In 1. Könige 19, Vers 19. Und dieser mächtige Prophet, der doppelt so viel gemacht hat, hier ist seine Berufung. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, als er pflügte mit 12 Jochen vor sich her, und er war selbst bei dem 12. Nun Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Zack. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und so weiter noch verabschieden und diesen jenes. Das war der Ruf. Ein Mantel wurde um ihn gelegt. Mega spektakulär. Mega.
So stellt man sich
also
das vor.
Also ungewöhnlich auf jeden Fall.
Ja, schon.
Aber auch hier wieder das Prinzip, was man bei vielen Berufungen sieht, dass die Person irgendwo schon am Dienen war, am Arbeiten war, dass sie treu war, dass sie sich bewiesen hat in diesen kleinen Dingen.
Ja.
Und ich weiß nicht, wo der Vers ist, aber ne, Gott sagt, wer in wenigem treu ist, der wird auch in vielem treu sein.
Ja. Genau.
Und ich glaube, das ist so auch ein Prinzip, was da einfach dahinter steht. Ja, bei David mit seinen Schafen. Der hat sich um seine Schafe gekümmert, Löwen und Bären, wie er erzählt hat, dann abgehalten, dass sie die Schafe nicht reißen. Und keiner hat an ihn gedacht. Aber Gott hat ihn gesehen und gesehen, hey, du bist treu. Du kümmerst dich um ein Volk von Schafen jetzt in dem Fall. Du kannst auch über das Volk Israel Herrscher sein. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Prinzip dahinter, ja, dass man nicht auf den Ruf wartet, um dann endlich loszulegen, sondern dass die Arbeiten, der Aufwand und alles davor kommt und die Vorbereitung, wie du es auch gesagt hast, selbst wenn der Ruf dann gekommen ist, die Vorbereitung des Dienen fängt schon davor an und geht weiter in dem Ruf mit hinein.
Mhm. Mhm. Ja, du willst vielleicht Evangelist werden, du willst vielleicht Prediger werden, Pastor werden und wie auch immer. Dann fang doch mal an, ein Zeugnis zu sein. Fang doch mal an, Menschen zu gewinnen. Fang doch einfach mal an, dort, wo du bist, mit deinem Nächsten über das Wort Gottes zu reden. Solche Dinge zu machen. Ohne, dass du eine große Plattform bekommst, ohne, dass du ein Pult hast, wo du zu Menschen reden kannst und so weiter.
Ja.
Und mach einfach schon mal das, was du machen würdest oder was man machen würde in dem Ruf. Ja, aber auf ganz kleiner Ebene,
ja,
ohne dass du groß Beachtung bekommst. Also du bist treu in dem Kleinen. Und wie soll ich sagen, wenn du möchtest, dass der König dich anruft oder dich beruft, dann musst du ihm erstmal dienen.
Ja, musst und du erstmal in seinem Hof sein, ja.
Ja, und das ist hart für viele. Aber das finde ich so eine wichtige Wahrheit, auch vor allem für den Anfang. Dass es nicht ist, dass man jetzt ja die Füße hochlegen halt wartet, so ja gut, wenn Gott mich irgendwann beruft, dann fange ich an, sondern auch Bibelstudium, eigenes Bibelstudium, all die Dinge, über die wir ja schon geredet haben, auch in unseren Episoden davor, das ist eine Gewohnheit, die sich entwickelt, die man eben nicht aufbauen kann und sagen kann, ja gut, jetzt bin ich berufen, jetzt muss ich das ja machen, sondern man will das machen, weil man Gott liebt, aus Liebe zu ihm. Und dann weiß Gott auch, hey, okay, ich kann dieser Person vertrauen. Weil ein Ruf ist aus meiner Sicht auch ein Vertrauens, ja, Beweis schon fast von Gott, der sagt, okay, hey, ich will dir vertrauen oder ich kann dir vertrauen. Na klar, wenn er am Anfang ist und dann da reinwächst, aber wenn der Ruf kommt und sagt, Gott, ich vertraue dir mit einem Amt, was auch nicht jeder hat, was nicht jeder auch tragen kann. Mhm. Meine, steht ja auch oft genug in verschiedensten Dingen in der Bibel hier, die lehren, ja, die sind höherer Ehre würdig. Und klar kann man sagen, ja, ich bin höherer Ehre würdig, aber natürlich ist das auch eine riesige Verantwortung, die damit einhergeht. Mhm. Verantwortung für Seelen, Verantwortung für die Lehre, Verantwortung für, dass das alles auch richtig gemacht wird und das Wort richtig ausgeteilt wird. Und deswegen aus meiner Sicht auch eben ein Vertrauen, dass Gott dieser Person dann entgegenbringt, auch einen Ruf auszusprechen.
Und wir müssen auch uns bewusst werden, dass nicht immer das, was wir denken, der Ruf Gottes ist. Also ich will gerne Prediger oder Pastor werden, aber es ist nicht im Wille Gottes und du wirst niemals Pastor werden. Kannst du dann damit, kommst du damit klar?
Also jemand, der das will, der weiß doch aber auch nicht, was das wirklich bedeutet, Pastor zu sein. Oder er hofft sich, Pastor von so einer Megachurch zu sein und großes Geld zu machen. Also eins von den beiden kann es doch nur sein. Ja.
Aber hey, es ist nicht, wie soll ich sagen, nicht ungewöhnlich, dass manche Leute denken, sie müssen einen bestimmten Prozess nur durchlaufen, den sie selber steuern können. Also, was für Bücher muss ich lesen? Welche Seminare muss ich besuchen? Gibt es eine Bibelschule, in die ich mich eintragen kann und so weiter? Und wenn ich das alles durchgearbeitet habe, dann kriege ich hinterher mein Diplom und dann kann ich Pastor werden und Prediger werden. Ich muss nur noch eine freie Stelle finden oder ich muss nur noch irgendwo eine Kirchengemeinde finden oder ich mache mir selber einen auf.
Und das ist genau der Grund, warum wir das immer wieder betonen, ne? Dass man den Ruf Gottes schon braucht.
Natürlich, ja. Aber er erfolgt halt nicht immer auf diese spektakuläre Art und Weise, wie es vielleicht manche Prediger auf Konferenzen sagen. Und das ist jetzt nicht schlimm, dass sie das sagen. Ja, das ist ja auch, völlig in Ordnung. Nur, dass ungeistliche Menschen oder unreife Menschen im Geiste, dass sie dann denken, ja, genau so muss das sein. So muss das dann also auch bei mir sein, so
zünd
auf diese Art und Weise.
Zünd ich mal meinen Busch an im Garten.
Ja, zum Beispiel. Oder nein, ich muss eine hörbare Stimme hören, wirklich. Und es muss so sein, dass es mich niederschlägt ohne Ende an diesem Altar und ich werde eine Stunde mindestens in Zungen gebetet haben und ich werde eine Vision dabei bekommen, wie der Herr seine Hand ausstreckt und sagt, komm, ich will dich zum Menschenfischer machen, ich will dich zum großen Pastor machen oder was weiß ich, keine Ahnung, was manche Leute so alles sich vorstellen, was geschehen muss. Und es muss nicht so geschehen. Der Herr kann es erwählen, wie er möchte. Und manche machen sich verrückt und stellen sich die Frage, ja, was stimmt nicht mit mir, weil ich so ein Erlebnis nicht habe.
Ja. Ja.
Also wenn ich von mir rede, ich habe so ein Erlebnis nicht gehabt, so ein spektakuläres Erlebnis, dass ich eine hörbare Stimme hatte oder dass es so, wie soll ich sagen, so einschneidend war und ich wusste, ja, von dem Zeitpunkt an, ich werde Pastor. Das ist eine ganz klare Sache.
Das hat der
hat sich so bei mir überhaupt nicht entwickelt. Wer weiß, bin ich jetzt ein legitimer Pastor? Der Herr weiß es. Wollte ich nur mal so einwerfen. weil ich sowas Spektakuläres nicht hatte. Ich kann nicht auf ein einziges Erlebnis hindeuten und sagen, das war es jetzt.
Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, du weißt es trotzdem ganz sicher, dass das der Wille des Herrn ist.
Durch verschiedene Dinge, die es bestätigt hat, selbst im Gebet, auch manchmal durch andere erfahrene Männer Gottes natürlich auch. Und das vielleicht auch das ein oder andere kleinere Erlebnis, das gab es schon mal, ich will jetzt kein Erlebnis erzählen, wegen der Zeit auch, aber es war nicht sowas extrem Außergewöhnliches.
Ja, was aber auf alle Fälle, was du jetzt auch so nebenbei erwähnt hast, dass erfahrene Männer Gottes eben da auch mit einen Teil hatten, und ich glaube, genau das ist auch ganz wichtig, dass man sich, dass man einfach weiß, dieses Bewusstsein auch hat und weiß, dass wenn man selbst berufen ist, dann weiß das der Mann Gottes, der über dir ist. Mhm. Weil Gott hat ihm gesagt, dass er über deine Seele wachen soll. Und das macht keinen Sinn, wenn er dich ruft, aber der Pastor nicht Bescheid weiß. Und wenn da eine Diskrepanz ist, dann weißt du schon Bescheid. Brauchst du gar nicht mehr weiter. Oh ja, Herr, ich weiß, das war von dir. Zeig das meinem Pastor auch. Nee. Nee. Das läuft andersrum. Also so wie ich dir, also einfach es auch aus Erfahrung jetzt für mich habe, mit Gesprächen auch mit anderen, dass wirklich der Pastor es vorher weiß, weil er über die Seele wacht und Gott mit ihm redet und dann erst mit der Person. Damit auch diese Reihenfolge und diese, die Gott auch eingesetzt hat, diese Leitungsposition, dass das so ist.
Und der Herr wird auch dann mit dem Pastor reden, wie er mit dieser Person umzugehen hat. Wie er sie fördern und fordern vielleicht auch soll.
Fordern, aber nicht überfordern, ne? Das ist immer das auch. Ja.
Der Herr weiß es,
genau.
Ja. Und das wird dann wieder schwierig für viele. Das ist ja, Moment, das ist ja mein persönlicher Ruf. Das geht ja niemand anderen was an. Nee. So ist es einfach nicht. Sondern Gott hat es so eingesetzt, diese Ordnung eingesetzt, damit auch solche Dinge eben nicht passieren, dass man auf einmal vom Gleis abkommt. Ja, und irgendwie denkt so, oh, jetzt habe ich die Offenbarung. Ja, jetzt gehe ich meine eigene Gemeinde aufmachen. Ich bin ja auch berufen von Gott, wie damals Korah war.
Ja,
das eine meiner, für dieses Thema, so eine meiner Geschichten, Mose war da und Aaron waren eingesetzt von Gott. Und dann kam Korah und seine Rotte. In 4. Mose, irgendwo steht es, gib Korah ein, ne, dann findest du eine Geschichte.
Ich glaube, es ist 16. Kapitel, aber ich kann es nicht
100% sagen. Doch irgendwo so in der Ecke. Und da war es eben so, dass die dann gesagt haben zu Mose und Aaron, hat nicht Gott uns auch berufen? Hat Gott nicht uns auch geheiligt?
Übrigens, die Miriam war auch dabei, die ältere Schwester.
Ja. Sind wir nicht auch heilig? Und dann hat Gott mal aufgeräumt. Ja, wenn du die Geschichte dann liest, ging es bis zu Korah die Erde hat sich aufgetan und sie sind lebendig ins Totenreich gefahren, weil Gott seine Ordnung hat und die auch ehrt und seine Leidenschaft, die er eingesetzt hat, die für ihn arbeiten und leben, ehrt er auch in dieser Hinsicht. Ja. Und deswegen ist das ganz wichtig auch für alle neue Leute und gestandene Leute sozusagen, die schon da sind, finde ich ganz wichtig, dass man da diese Unterordnung eben beibehält und nicht denkt, vielleicht auch, wenn du den Ruf Gottes gehört hast, vielleicht hast du ihn gehört und Gott hat wirklich zu dir geredet, aber dann eben nicht abzuspacen und sagen, ja gut, jetzt kann ich ja machen, was ich will.
Ja, oder denken, okay, und deshalb muss das jetzt morgen umgesetzt sein.
Oder das, ja.
Ja. Und ich weiß gar nicht, ob wir es hier in der Folge gerade erwähnt haben, aber David ist so ein klassisches Beispiel. Wurde gesalbt zum König, war aber nicht am nächsten Tag König.
Ja.
Also vor dem Herrn war er schon König, das mag sein. Aber noch nicht im Amt war er vor den Menschen. Und das hat noch Zeit gedauert und der Herr wusste das. Also mit anderen Worten, wenn du den Ruf Gottes hast, heißt das nicht, dass dann sofort der Ruf umgesetzt wird.
Ja, preis den Herrn dafür, weil ich glaube, oft sind wir Menschen noch gar nicht bereit dafür, wenn der Ruf das erste Mal kommt. Also ich denke,
gefährlich wird es, wenn die Menschen überhaupt denken, sie sind bereit.
Ja.
Endlich stimmt, ist es soweit. Endlich ruft er mich.
Ich warte schon.
Ja, was hat das so lange gedauert?
Endlich kriege ich meine Chance, mich zu zeigen.
Ja. Ja,
dann stimmt was
immer,
nicht mit
immer,
ihm.
Für mich ist es persönlich immer ein ungutes Gefühl, wenn als Menschen sagen, dass sie schon ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet haben. Ich weiß, man muss es mit Vorsicht genießen. Es gibt auch vielleicht erfolgreiche Prediger, die wirklich nah beim Herrn sind und die auch schon gesagt haben, schon als Kind wollte ich Prediger werden und ich habe, auf dem Land gelebt und habe unsere Hunden und Hühner getauft in Jesus Namen, habe zu ihnen gepredigt, habe Lieder gesungen und dies und jenes, das war schon ganz klar und die wollten das. Ja, da ist wahrscheinlich auch die Hand Gottes drauf gewesen, hat das alles so gesteuert, das mag sein, aber es gibt vielleicht der ein oder andere darunter, für den waren das fleischliche Ambitionen und sie wollen das mit allen Mitteln in irgendeiner Form erzwingen. Deswegen bin ich da immer etwas vorsichtiger, weil viele Leute die der Herr ruft in ein bestimmtes Amt, also ob es jetzt auch Pastor oder was auch immer ist, die erkennen dann die Schwere und die Verantwortung, die mit einhergeht. Und die sagen nicht immer so leichtfertig, ha jo, klar, kein Problem, Dankeschön, ja, ich hab drauf gewartet. Das glaube ich eher wenig. Also diejenigen, die wirklich das ernst nehmen, natürlich.
Ja. Umgekehrt auch, wo du das gerade mit Kindern auch sagen musstest, ich habe es auch schon mitbekommen, dass so vom Gefühl Mütter oder Väter oder die Eltern halt generell ihre Kinder da ganz extrem einfach fördern wollten in der Richtung Prediger zu werden oder Pastor mal zu werden oder sonst sowas. Das ist genauso falsch oder noch schlimmer, weil das Kind dann ja manipuliert wird in irgendeine Richtung, die, gut, wenn das der Herr natürlich den Eltern schon aufs Herz gesagt hat oder was auch immer. Aber also das, ich finde, dieses Thema Pastor, Prediger werden, das ist halt einfach was, das plant man nicht. Man plant keine Karrierewege, dorthin zu kommen, aufzusteigen oder sonst sowas. Es hängt nicht mal von den Talenten ab, dass man rhetorisch Naturtalent ist oder was auch immer. Und also nur weil du rhetorisch ein Naturtalent bist, heißt das nicht, dass dein Dienst ist, Prediger zu sein.
Es gibt Prediger, die haben Predigen, wo du denkst, boah, was ist denn das für ein Desaster, wenn sie predigen. Aber, also ich rede von Pastoren, sorry, nicht Prediger, sondern Pastoren, die haben Predigen, wo du denkst, boah, ist das eine Katastrophe eigentlich. Aber sie sind genau die richtigen Pastoren. Ja. Und sie sind bessere Pastoren als manch andere Redner, sag ich jetzt mal bewusst provokativ, die diese Predigt 100-mal hätten besser machen können als dieser eine Pastor. Aber sie haben nicht das Herz eines Pastors und was sonst noch alles dazugehört. Deshalb, der Herr schaut auf das Herz, der Herr schaut auf ganz andere Eigenschaften, wenn er jemanden ruft, als wir Menschen hauptsächlich drauf achten.
Ja, das ist dieser Vergleich auch mit dem Hirten und dem Mietling. Mhm. Und ein Pastor ist ja dieser Hirte, der wirklich sein Leben einsetzt für diese Schafe, der wirklich, dem die wirklich am Herzen liegen.
Ja.
Und das ist das, was diesen Pastor ausmacht. Und ja, egal ob der dann der sprachlich Perfekte, das ist wunderbar formuliert, sodass es ein Genuss ist, das sich zuzuführen, intellektuell, bla bla bla. Es kommt auf was ganz anderes dabei an bei diesem Dienst.
Ja, haben wir noch irgendetwas, was wir hinzufügen wollen?
Tja.
Also ich würde einfach nur auch sagen, du musst nicht auf das Spektakuläre warten.
Genau, ich würde auch noch einmal sagen, seht die Not. Also ich hatte auch an Nehemia noch gedacht. Wir kennen die Geschichte, der ist ja nach Jerusalem dann gegangen, rausgesandet worden, hat Hilfe geholt und das organisiert, dass die Mauern wieder aufgebaut wurden und so weiter. Und er hat das getan, weil er einfach nur getroffen war von dem, wie dieser Zustand war von der Stadt und gesehen hat, wow, da muss was passieren und ich möchte da was bewegen. Und ja, und das ist ein weiteres Beispiel. In der Schrift gibt es einige, wo es nicht so was Spektakuläres war. Also wenn du eine Not siehst, dann sag, hier bin ich und sei bereit. Wenn jeder von uns, das haben wir vorhin gesagt, in der Gemeinde, wenn er eine Not sieht, dann auch zugreifen würde und die Hand anlegen würde und helfen würde, dann wären wir wahrscheinlich schon ganz woanders, wenn das jeder machen würde. Also.
Und was auch immer ganz gut ist, wenn du eine Last hast, etwas zu tun für die Arbeit des Herrn in irgendeiner Form, geh zu deinem Pastor und frag, hey,
so ist es.
Ich möchte irgendwas tun, was kann ich tun?
Ja.
Aber das jetzt nicht.
Genau, ja.
Ja, und dann, das ist dann halt nicht so toll, dann sieht auch dein Pastor einiges, aber okay. wenn du aber dann hingehst und sagst, nee, egal was es ist mir völlig egal, Hauptsache ich kann etwas tun. Und wenn es dann heißt, alles klar, das klassische Beispiel, Toiletten sauber machen, dann sagst du, hey, ich gewinne Seelen.
Ja.
Ich bin da, um das Reich Gottes zu bauen. Und glaub mir, du wirst nicht ewig dann schrubben. Der Herr wird Türen öffnen und es werden Beförderungen sozusagen kommen, die aber vom Herrn auch gesteuert sind, weil dann die Person oder du, weil du dann auch bereit bist für die nächste Stufe, ohne stolz zu werden und so weiter.
So ist es.
Und, aber hey, es ist immer gut, wenn du ein Verlangen hast, etwas zu tun.
Genau.
Und es ist kein Problem an dir, wenn du keinen spektakulären Ruf bekommst. Du musst jetzt nicht sagen, was stimmt nicht mit mir, sondern Der Herr ruft auf verschiedene Art und Weise. Sei treu in dem, wo du bist, und sei ein Segen, wo du gepflanzt wurdest, und bring dort die Frucht hervor, und alles Weitere wird kommen.
So ist es.
Amen.
Noch was?
Nö, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Auf alle Fälle. Bis dann.
Also, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Macht's gut.